Und hier spricht wieder die Stimme der Vernunft. Tacheles, Ausgabe Nummer 5 ist es tatsächlich schon. Und liebe Zuschauer, herzlich willkommen. In den letzten 2 Wochen ist jetzt nicht sonderlich Außergewöhnliches passiert, aber trotzdem lohnt es sich, den Blick hinter den eisernen Vorhang zu richten. Ein Vorhang, der eigentlich schon lange verschwunden sein sollte, aber wenn es nach unseren Politikern geht, ist der Vorhang schon lange wieder da und vielmehr auch durch eine eiserne Mauer ersetzt worden. Also wir gucken wieder nach, wie es in der Ukraine und in Russland ausschaut. Dann gibt es auch noch viele andere Themen, die es sich wirklich lohnt anzuschauen diese Woche und ich freue mich schon, jetzt geht's los. So, und ja, heute habe ich einen Gast, den Sie noch nicht kennen, ein Inkognito-Gast. Würden Sie sich bitte mal kurz vorstellen, wer sind Sie?
Ja, ich bin gar nicht so inkognito, aber ich bin heute nicht zu Hause und deshalb verstecke ich mich in einen Scherz.
Hallo
Ja, du
Thomas.
bist eigentlich. Hallo.
Du bist immer noch auf Reisen, kriege ich gerade mit. Und wie läuft denn deine Exkursion?
Ja, alles gut. Ich bin, wie gesagt, ich kann langsam nicht mehr den Koffer sehen, aber ich muss noch eine Woche aus dem Koffer leben. Auch heute sind die Lichtverhältnisse ein bisschen komisch, wo ich hier sitze, aber es ist, wie es ist. Wir kriegen die Sendung schon durch.
Ja, also du bist viel auf Reisen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du wieder in St. Petersburg dann bist, aber heute bist du woanders. Und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe hier, es ist jetzt nicht sonderlich so viel passiert in dieser Woche. Also sprich, es gab keine großen weltpolitischen Veränderungen, keinen großen Knall oder sonst irgendwas, aber du hast natürlich wieder fleißig geschrieben auf deinem Blog. Da habe ich doch wieder einiges Interessantes gefunden, was du da gegraben hast. Und natürlich interessiert mich brennend, wie es denn nach der Wahl in der Ukraine so weitergegangen ist. Also sprich, Mr. Zelensky steht jetzt in den Startlöchern. Er hat also jetzt bald die Geschäfte, wird er bald übernehmen. Und da gibt es einen ganz fiesen Trick, wie ich mitbekommen habe durch dich, den das ukrainische Parlament sich jetzt gerade überlegt hat, indem man ihm seine Arbeit von Anfang an ziemlich schwer macht. Kannst du uns da mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, wie da so die Entwicklungen sind?
Oh, jetzt der Wind ruckelt an meinem Notebook, das heißt, ich wackel manchmal, das ist dann so.
Ist gut.
Ja, es ist tatsächlich so, dass tatsächlich doch eine Menge passiert ist eigentlich die Woche, nur das fand in den deutschen Medien nicht wirklich statt. Also in der Ukraine ist sehr viel passiert. Es gibt also Rücktritte und Rücktrittsforderungen ohne Ende. Dieser ganze Regierungswechsel ist komplizierter, als man denkt. Also Staatsanwälte nehmen Ermittlungen auf gegen Aktivisten, also führende Leute des Maidan und auch der folgenden Regierung. Da gibt es jetzt plötzlich neue Ermittlungen wegen der Todesschüsse auf dem Maidan, was in Deutschland gar nicht kommt in den Medien. Und eben auch die Geschichte mit der Amtseinführung, denn viele haben Angst, dass Selenskyj jetzt gewisse Machenschaften, die da in den letzten 5 Jahren gelaufen sind, aufdeckt. Und sie wollen jetzt seine Macht beschneiden. Das heißt, was sie jetzt tun, ist, sie diskutieren eine Verfassungsänderung, mit der sie den Präsidenten de facto entmachten wollen, also ihm so ungefähr die Macht geben wollen, wie sie auch ein deutscher Präsident hat. Das heißt, er darf Gesetze unterschreiben und dann vielleicht eine Begnadigung aussprechen. Aber jetzt darf er derzeit noch wichtige Ämter besetzen, er darf den Geheimdienst besetzen, er darf Minister ernennen und solche Sachen. Das wollen sie ihm alles wegnehmen. Und dann ist der nächste Punkt, das geht ja alles nicht über Nacht, dass es Gerüchte gibt in der Ukraine, Selenskyj könnte als erstes das Parlament auflösen und vorzeitige Neuwahlen ansetzen. Dann werden dem Parlament, also den jetzigen Mehrheiten, die Hände gebunden, weil da müsste es innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen geben. Und das versucht man zu verhindern mit ganz lustigen Tricks. Da muss man ein bisschen in die Verfassung der Ukraine einsteigen. In der ukrainischen Verfassung steht, dass das Parlament nicht mehr aufgelöst werden darf, wenn noch 6 Monate bis zum Ende der Legislaturperiode über sind. Das ist der 27. November.
Okay.
Und jetzt haben sie also, und der Witz ist, dass das Parlament sich das Datum für die Amtseinführung selber ausdenken kann. Es muss nur innerhalb von 30 Tagen nach der Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses sein.
Okay, und jetzt
Die
wird's
Wahlkommission.
spannend und jetzt wird's richtig interessant, ja.
Ja, die Wahlkommission hat also, nachdem die Wahl am 21. April war, das Ergebnis erst am 30. April verkündet. Und jetzt wird in der Rada diskutiert, Selenskyj am 28. Mai ins Amt einzuführen. Das wäre also genau ein Tag, nachdem er noch das Parlament auflösen könnte. Selenskyj möchte es gerne am 19. haben. Was rauskommt, weiß man noch nicht. Die Parlamentssitzung ist am 14. Mai, wo sie das wahrscheinlich entscheiden werden. Aber auf jeden Fall, sie haben von der Wahlkommission schon mal die Verkündung des Wahlergebnisses so weit hinausgezögert, dass das Parlament jetzt die Möglichkeit hat, Zelensky erst ins Amt einzuführen, wenn tatsächlich er das Parlament schon nicht mehr auflösen kann.
Ja,
Weil
ja.
Zelensky möchte es ja gerne, denn nach einer Neuwahl ist zu erwarten, dass er mit seiner jetzigen Popularität auch eine große Fraktion im Parlament hat und dementsprechend Unterstützung. Also es laufen so Grabenkämpfe in der Ukraine gerade ab, die sind ganz interessant.
Ja, Thomas, für mich sieht es natürlich dann schon so aus, dass man jetzt versucht, dem neuen Präsidenten von Anfang an massiv Steine in den Weg zu legen. Selenskyj hat ja angekündigt, dass er dieses Parlament eventuell sogar auflösen möchte, um eben mit gewissen Mehrheiten besser Politik machen zu können. Inwieweit glaubst du denn, dass das Parlament ihm jetzt schon das Messer in den Rücken schlagen wird? Ist das jetzt schon Messer in den Rücken hauen wird? Glaubst du?
Ja, ich habe dazu ja einen Artikel geschrieben. Es ist ja alles sehr spekulativ. Ich kann also nur das tatsächlich wiedergeben, was da passiert. Ich habe also hier mal ausführlich erklärt, wie das mit der Amtseinführung da in der Ukraine im Augenblick gehandhabt wird. Es ist nicht einfach, da jetzt zu sagen, wie es ausgehen wird. Ich denke, am 14. wissen wir mehr. Am 14. kommt die Rada zusammen. Also ne, hier ist das alles nochmal erklärt mit der Verfassung, 27. November, 60 Tage Neuwahl und so weiter. Das kann man also in Ruhe hier nochmal nachlesen bei mir. Der Punkt ist einfach der, dass wir jetzt im Grunde den 14. Mai abwarten müssen, um zu sehen, welches Datum für die Amtseinführung denn nun festgelegt wird. Aber was ich eben interessant finde, ist, dass die deutschen Medien überhaupt nichts mehr über die Ukraine berichten, obwohl da gerade solche Reckspielchen ablaufen. Das ist ganz interessant.
Ja, das ist das
Auch.
Erstaunliche, vor allem nachdem Frau Merkel ihn ja wenige Tage noch vor der Wahl zu sich eingeladen hat ins Bundeskanzleramt. Ich habe gelesen, dass das insgesamt sogar 14 oder 15 Mal passiert ist in den letzten 5 Jahren. Also man sieht deutlich, dass von Seiten der deutschen Regierung Poroschenko massiv protegiert worden ist. Also man hat ihm da gewisse politische Unterstützung zuteil werden lassen. Jetzt das große Schweigen im Walde von Seiten von Berlin aus. Ist es eher peinliches Berührtsein oder versucht man da einfach mal zu schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt?
Ja gut, ich meine, die Berliner wissen ja auch nicht, was sie von Selenskyj wirklich erwarten können. Peinlich berührt müssten sie sein, weil, ich habe das auch hier nochmal aufgezeigt, mittlerweile wird auch gegen Poroschenko ermittelt, wegen der Todesschüsse am Maidan. Also das heißt, man muss einfach wissen, ich habe das ja schon mal erzählt in einer Sendung, dass das UNHCR mittlerweile, ich glaube, 25 Berichte veröffentlicht hat über die Menschenrechtslage in der Ukraine. Und da wird jedes Mal kritisiert, dass die Ermittlungen zum Maidan, zu den Todesschüssen, zu den Toten von Odessa und so weiter, dass die von der Regierung verschleppt werden. Und da gibt es jetzt auch eine Menge Streit. Inzwischen hat sich der Staatsanwalt zu Wort gemeldet, weil jetzt Poroschenko das auf ihn abwälzen wollte. Und der Staatsanwalt hat dann gesagt, nee, Moment mal, Poroschenko hatte die Gesetze erlassen, die diese Ermittlungen behindert haben. Und inzwischen wird also auch gegen Poroschenko ermittelt, deswegen, weil er ja nun einer der führenden Köpfe des Maidan war. Poroschenko wurde vorgeladen zum Verhör. Er ist nicht erschienen. Das kann man jetzt auch nicht auf Immunität schieben, weil es ist ja noch keine Anklage. Und ein Staatsanwalt darf auch gegen Menschen ermitteln, die Immunität haben. Also es ist Poroschenko kommt einfach mal nicht. Hier ist übrigens der Link zum UNHCR in dem Artikel. Wen es interessiert, kann man nachlesen. Englischkenntnisse vorausgesetzt. Poroschenko hat also jetzt einige Verfahren am Laufen. Es geht um Korruption, es geht jetzt auch um die Todesschüsse vom Maidan und so weiter. Und bisher ignoriert er jede Vorladung vom Staatsanwalt. Das müsste eigentlich den Regierenden in Berlin sehr peinlich sein, dass sowas passiert. Aber man hört ja, wie gesagt, weder von der Politik noch von den deutschen Medien irgendetwas über die Dinge, die jetzt in der Ukraine ablaufen.
Macht kein gutes Bild für unsere Medien, wenn ich ehrlich bin. So in die
Und das wissen
Richtung,
wir doch schon.
ja, aber so unparteiisch und unvoreingenommen berichten ist in meinen Augen anders. Aber das wissen wir ja alle schon, dass das in diese Richtung geht, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich in der Ukraine in den nächsten Tagen entwickeln wird. Also die Brille ist echt der Hammer. Also setz mal bitte nochmal auf, ja, so
Das ist
inkognito, ja. Also, siehst du da durch auch?
ja, es ist Sonnenbrille, ich sehe jetzt durch. Ich finde die unglaublich witzig. Die hat mir vor ein paar Tagen ein Freund geschenkt. Die hatten irgendeine Party, die hatten alle solche Brillen und ich sage, die ist ja geil. Und er sagt, ich brauche sie nicht, nimm mit.
Aber ich glaube,
Und
dieses
ja.
schwarze Brett haben die meisten Leute in unseren Medien auf den Augen. Und ja, also Ukraine, wie gesagt, du bist der Einzige, den ich kenne, der diese Sprache spricht oder zumindest mitkriegt, was da passiert. Ich hoffe sehr, dass du das in der nahen Zukunft weiter auf dem Schirm hast, alles, was da drüben los ist, vor allem inwieweit man eben jetzt dem Zelensky da Starthilfe gibt oder ihm das Leben noch schwerer macht. Also wir spekulieren darüber, ja. Also Zelensky ist ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben auch in den letzten Sendungen schon öfters über ihn gesprochen, ob er mehr dem Westen gefallen wird, sprich auch der westlichen Bevölkerung in der Ukraine, ob er sich mehr gegen den Osten wenden wird und den Krieg beenden wird, wie auch immer. Also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und vor allem ist spannend die fehlende Berichterstattung in den Medien. Also das ist das, was mich am allermeisten aufregt. Aber egal. Lass uns noch ein Thema betrachten, das indirekt auch mit der Ukraine zu tun hat. Es geht wieder mal um die Nord Stream 2 Pipeline.
Ja.
Die Nord Stream 2 Pipeline wird ja in Deutschland kritisch gesehen, also kritisch von denjenigen, die eher zur Transatlantifa gehören. Das ist ein netter Ausdruck, den ich mir von den Kollegen Fiedler und Pohlmann ausgeliehen habe. Also Transatlantifa sind diejenigen, die sich eher dem State Department verpflichtet fühlen, wie eher den Menschen in diesem Land. Und da ist die Ansage folgende: Fracking-Gas, Flüssiggas heißt so schön verklausuliert bei uns, ist viel, viel besser, weil viel regelmäßiger und zuverlässiger wie von
Zuverlässiger.
den bösen, bösen Russen. So. Und da gibt es auch einen CSU-Abgeordneten, der jetzt in der Europawahl kräftig mitmischen möchte, der Herr Weber. Manfred Weber, ich bin gerade noch mit dem Fahrrad an einem großen Wahlplakat vorbeigefahren, wo er draufsteht: Ein Bayer für Europa, so steht es hier in München. Dieser Herr Weber hat aber von Anfang an massiv jetzt schon verkündet, dass er Nord Stream 2 abschneiden möchte. Ja, also er möchte es unbedingt
Verhindern möchte,
verhindern.
ja.
Ja? Und ich habe den ein oder anderen Kommentar gelesen über ihn, dass er, wie hat es geheißen, ist ein totaler Russenfresser, so nach dem Motto. Ja? Ich weiß nicht, wie viel du über den Herrn Weber weißt, aber du weißt einiges über die Nord Stream 2-Kampagnen, die da auch in der Ukraine stattfinden. Was wollen denn die machen mit der Ukraine, mit der Nord Stream 2?
Die wollen es verhindern. Also Nord Stream 2 ist ja aus mehreren Gründen interessant. Also zunächst einmal, Russland oder Sowjetunion vorher liefern uns nach Deutschland und Europa seit über 40 Jahren Gas. Und egal wie schlimm der Kalte Krieg war oder auch jetzt Sanktionen, das gab da nie ein Problem. Jetzt wollen die Amerikaner uns weismachen, dass sie viel zuverlässiger sind als die Russen, mit denen es nie ein Problem gab, während die Amerikaner gleichzeitig jedem, der irgendwas gegen sie sagt, irgendwie den Handel abschneiden, Sanktionen verhängen und so weiter. Also die Zuverlässigkeit der Amerikaner ist jetzt etwas, was ich als zuverlässig unzuverlässig einstufen würde. Im Übrigen ist das Fracking-Gas teurer. Also man muss einfach sehen, die Fördermethode ist teuer, nebenbei auch umweltschädlich, aber vor allem teuer. Und dann muss das Gas noch teuer verflüssigt werden, mit Tankern gefahren werden, wieder in Gaszustand zurückversetzt werden, wenn es hier ist, sodass das Flüssiggas immer 30% teurer bleibt als das russische normal geförderte Pipeline-Gas. Das ist nicht zu verhindern, das ist einfach teurer. So, aber trotzdem versuchen uns ständig irgendwelche Lobbyisten in Medien und Politik, die sehr amerikatreu sind, versuchen uns zu erklären, wir müssen das trotzdem nehmen, wir müssen eben 30% mehr zahlen und gut ist. Ich habe übrigens heute einen interessanten Artikel gelesen, nebenbei gesagt. Am Ende ist es ja eine Marktentscheidung. Selbst wenn Sie jetzt Nord Streams 2 abknicken und dann sagen, wir wollen Flüssiggas. Ja, die Russen haben inzwischen auch einen Flüssiggashafen. Und weil die Russen das eben nicht per Fracking fördern, ist das russische Fracking-Gas, also das russische Flüssiggas, billiger als das amerikanische, was im Westen nicht gemeldet wird. Einer der größten russischen Kunden für Gas ist die USA. Die kaufen nämlich das Flüssiggas aus Russland und verkaufen ihr teures zu uns. Oder wollen sie gern. Das ist auch ganz lustig. Ich habe dazu für alle, die das im Detail interessiert, eine Leseprobe aus meinem Buch. Ist ja gar nicht drin im Buch, habe ich herausgeschrieben, das Kapitel. Also ich habe hier ein Kapitel drin auf meiner Seite, das könnt ihr alle über die Suchleiste ganz schnell finden, wo ich die gesamte Chronologie der Gasstreitigkeiten der letzten 10, 15 Jahre mal drin habe, woran eigentlich was lag, wenn es mal Probleme mit der Lieferung gab. Das ist ein sehr spannendes Thema, ist sehr ausführlich. Das ist also meine Abendlektüre für jemanden, der sich dafür interessiert. Aber grundsätzlich eben Nord Stream 2, der Hintergrund ist der, die Gasnachfrage in Europa wächst. Die Förderung, die eigene Förderung, vor allem Norwegen und Nordsee, geht zurück. Das heißt, Europa braucht mehr Gas. Die russischen Pipelines, drei an der Zahl, Ukraine, Weißrussland und Ostsee, also Nord Stream 1, sind fast 100% ausgelastet. Und wir brauchen also in jedem Fall mehr Gas. Die Frage ist jetzt nur, wollen wir noch mehr russisches Gas, was günstig ist und wo es die Probleme gab, oder wollen wir amerikanisches Gas, was teurer ist und im Zweifelsfall auch problembehaftet sein kann, wie wir ja sehen bei all den Ländern, die mal ja, den Amerikanern nicht treu ergeben sind. Mhm. Da gibt es dann schnell mal Lieferstopps, Sanktionen und so weiter. Mhm. Das ist die Frage, vor der wir stehen. Und da haben wir einfach die Lobbyisten, die die amerikanische Position vertreten und diejenigen, die, ja, ich sag mal, wirtschaftlich denken. Die Rolle der Ukraine ist folgende. Die Ukraine ist Transitland und war früher mal, noch vor 25 Jahren, das größte Transitland. Danach kam die weißrussische Pipeline dazu, dann Nord Stream 2 und damit ist die Bedeutung der Ukraine immer mehr zurückgegangen, was die Ukraine sehr ärgert, weil sie sich für den Gastransit teuer bezahlen lässt. Und je geringer ihre Rolle ist, desto weniger kann sie fordern.
Mhm. Letztendlich eigentlich könnte es verständlich. Aus deren Sicht heraus ja, ist es ja auch ein, gar nicht übel nehmen. Ja, kann man denen eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Es ist nur, ich finde diese heuchlerische Aussage so schlimm, dass also das russische Gas so unzuverlässig ist und deswegen muss die Pipeline gestoppt werden. Wie wenn Russland uns jemals mit Gas irgendwie erpresst hätte. Die sind ja abhängig von ihren Gasexporten. Die werden sich ja nicht ins eigene Knie schießen, indem sie uns den Gashahn abdrehen. Dann kriegen die auch keine Devisen mehr. Das ist ja hirnrissig, diese Argumentation. Ja, und die eigentliche unzuverlässige Komponente an dieser Sache, das ist die Ukraine, weil die schon öfters dafür gesorgt hat, dass eben hier durch Preisverhandlungen und gewisse Manipulationen das Gas nicht mehr so zuverlässig kam. Es war die Ukraine, die das Problem verursacht hat.
Ja, das ist das, was ich sage. Darum habe ich ich zeige es nochmal, diesen Artikel eben gezeigt, weil hier habe ich genau diese Sachen drin. Also wir erinnern uns ja immer mal, dass es früher mal Schlagzeilen gab, dass es da Probleme gegeben hat mit der Gasversorgung. Das habe ich hier genau aufgedröselt und das ist tatsächlich so, dass diese Probleme immer dann kamen, wenn die Ukraine gerade neue Transitbedingungen verhandelt hat, dann haben die nämlich den Transit mal zwischendurch ein bisschen ausgeschaltet, um Druck zu machen. Mhm. Das heißt also, es war dann in dem Moment nicht Russland, das die Probleme gemacht hat, sondern es war die Ukraine selber, die jetzt sagt, ja, aber die Russen sind unzuverlässig.
Ja.
Das ist hochgradig, ja gut, ich meine, sie verfolgen Interessen, das kann man ihnen jetzt nicht übel nehmen. Wirklich nicht. Das ist, tut jeder, der Interessen verfolgt, versucht sie durchzusetzen. Nur muss man auch wissen, den Russen ist es ja am Ende egal. Die verkaufen ihr Gas, es geht in die Pipeline rein und am Ende müssen die Kosten die Europäer zahlen. Ja, es ist im Grunde die EU, die jetzt mit der Ukraine die schwierigen Verhandlungen führt, weil egal, was die Ukraine auf den Gaspreis für ihren Transit draufschlägt, das zahlen die Europäer am Ende. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen.
Du hast vorhin gerade noch einen Punkt angesprochen, und zwar, dass bei uns dieses Fracking-Gas einfach so verklausuliert als Flüssiggas verkauft wird oder halt tituliert wird. Das Wort Fracking ist in unseren Medien in den letzten Jahren komplett verschwunden. Das gab also mal vor, ich glaube so vor 18 Jahren oder 8 bis 10 Jahren, gab es mal so ein bisschen mehr Presse darüber. Es gibt einen Film darüber, auch mit Matt Damon, Gasland heißt der, und einige Dokus, wenn man sich das mal reinzieht, dann weiß man, wie umweltschädigend eigentlich diese Methode zur Gasgewinnung ist, dass man zuerst Chemikalien in den Boden einleitet und dann dadurch das Gas extrahiert. Also das ist ein hochtoxisches Verfahren, das also ganze Landstriche verseucht, mehr oder weniger. Bei den Leuten kommt Gas aus dem Wasserhahn raus. Da in dieser Dokumentation kann man sehen, wie Menschen am Wasserhahn mit dem Feuerzeug hingehen und dann fängt der Wasserhahn zu brennen an. Also das ist alles andere als umweltfördernd, sage ich jetzt mal. Und dass man das dann nicht nur, weil es teurer ist, dass man das nimmt, dass es auch noch umweltschädigend ist, das finde ich das extrem Heuchlerische an dieser ganzen Diskussion. Und ganz ehrlich, wenn etwas 30% teurer ist, und zwar immer, nicht manchmal, wie der Spiegel so manchmal geschrieben hat, oder häufig, sondern immer, ja, dass das
von
immer
Natur
teurer
aus nichts
ist. Ja? Also wie schizophren ist das? Ja?
Ja, ich weiß, auf welchen Artikel du ansprichst. Ich habe ihn gerade aufgemacht. Ich habe das vor ein paar Tagen geschrieben, weil der Spiegel wirklich also eiskalt Lobby gemacht hat für die Ukraine oder besser gesagt für das US-Gas. Das ging um eine Beschwerde von der ukrainischen Gasgesellschaft, die jetzt gegen Nord Stream 2 ankämpft. Kann man dann im Spiegel lesen, die finden das alles ganz böse. Und dann hat der Spiegel, anstatt jetzt darauf einzugehen, mal vielleicht die Vergangenheit ein bisschen zu erklären, was da in der Vergangenheit mit dem Gastransit war, ist der Spiegel direkt dann übergegangen dazu, hat zitiert, Naftogaz bezeichnet die Pipeline als räuberische Investition, mit der etwa die vermehrte Einfuhr von Flüssiggas in die EU verhindert werden soll. Also das heißt, das Wort Fracking, das habe ich ja auch mal explizit geschrieben, das negative Wort Fracking benutzt der Spiegel extra nicht. Er benutzt das Wort Flüssiggas und kaum ein Deutscher weiß, dass das irgendwie, wie das zusammenhängt. Also Flüssiggas ist der Transport und das, wo das Gas herkommt, ist entweder normal oder Fracking. Aber wie gesagt, das Wort Fracking verschwindet inzwischen völlig aus den Medien, wenn sie über das US-Gas berichten. Nächstes Zitat aus dem gleichen Spiegelartikel. Noch vergangene Woche hatte der US-Energieminister in Brüssel für den Kauf von mehr US-Flüssiggas geworben. Ja, und die USA seien ein verlässlicher Partner. So, also das Wort Fracking verschwindet völlig. Dem Deutschen wird klargemacht, Flüssiggas ist irgendwas Tolles. Und dass es 30% teurer ist, nicht zu verhindern. Einfach wegen der höheren Förder- und Transportkosten. Das wird gerne verschwiegen. Von der Zuverlässigkeit nicht zu reden. Die Russen haben in 40 Jahren gezeigt, sie haben, egal wie verfahren die politische Lage war, sie haben zuverlässig geliefert. Es gibt da nicht einen Fall, der was anderes zeigen würde.
Aber man kann halt wieder mal schön auf die Russen draufhauen. Ja, die bösen Russen. Ja, ist ja auch, finde ich ja auch immer opportun, ja, wenn das unsere Medien machen hier. Ach, was für ein Scheiß. Ja. mir ist noch was eingefallen, was mich in der Ukraine in letzter Zeit irgendwie stutzig gemacht hat, weil du es ja auch in deinen Artikeln geschrieben hast, und zwar, es geht darum, dass jetzt eben gewisse Verhandlungen loslaufen, die letzten Jahre unterdrückt worden sind, und zwar ganz konkret zu den Vorgängen in Odessa. Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen, also es gab ja im Jahr 2014, ich glaube es war auch im Mai, das war jetzt gerade 5 Jahre her, dieses große Ereignis, dieses Unglück von dem Gewerkschaftshaus in Odessa, wo also wirklich sehr viele Menschen gestorben sind. Da wurden friedliche Demonstranten, die auf einer Demo waren, die da mit ihren Infoständen waren, von einer Horde von wirklich gewalttätigen Menschen in dieses Haus verjagt. Das Haus wurde in Brand gesteckt, die Leute mussten teilweise aus dem Haus springen, vom Balkon runterspringen und wurden dann zu Tode getrampelt und erschlagen. Ich erinnere mich an das Bild einer zu Tode geprügelten hochschwangeren Frau, das damals durch die Medien ging. Und bis heute wurden die Ermittlungen seitens der Regierung in der Ukraine massiv verhindert. Aber jetzt scheint es so, wie wenn Bewegung in diese ganze Geschichte gekommen ist. Poroschenko ist auf dem absteigenden Ast und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn sich die Menschen, die Leute an der Macht da drüben, die Politiker und Richter und Staatsanwälte, jetzt versuchen, vielleicht auf die richtige Seite zu schlagen. Wie ist denn da dein Eindruck?
Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon eben erzählt. Gilt das Gleiche für Odessa wie für die Todesschüsse von Maidan, wo jetzt plötzlich Bewegung in die Sache zu kommen scheint. Zu Odessa, also auch da habe ich einen Artikel, den will ich mal eben kurz zeigen, denn der ist sehr ausführlich. Das ist also auch etwas für Leute, die Zeit haben. Das ist eine Leseprobe aus meinem Buch über die Ukraine. Wer das lesen will, das ist also mal das Kapitel über Odessa. Das habe ich hier jetzt mal veröffentlicht, wo ganz detailliert eben aufgezeigt wird, was an dem Tag passiert ist, wie sich die Dinge dort entwickelt haben und wie es dann am Ende dazu kam, dass plötzlich da über 40 Menschen tot waren, verbrannt, totgeschlagen und so weiter. Die Polizei stand tatenlos daneben. Aufgeklärt wurde es nie. Wie gesagt, ist ein sehr ausführlicher Artikel aus meinem Buch, ein Kapitel. Könnt ihr gerne mal reinlesen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das Buch dann auch ganz kaufen. Auf jeden Fall, hier geht es auch ein bisschen um die Hintergründe, die damals schon tagaktuell bekannt waren. Und an denen sich bis heute nicht viel geändert hat. Das ist also alles noch aktuell. Und ermittelt offiziell, wie gesagt, nicht. Und das UNHCR, ich habe darauf schon hingewiesen, hat auch diese verschleppten Ermittlungen in 25 Berichten kritisiert und hat auch sogar in einigen Berichten konkret von Verschleierung und Vertuschung gesprochen. Aber das haben die deutschen Medien nie berichtet. Diese Berichte gibt es, man kann sie lesen, ich habe sie verlinkt, sie sind auf Englisch, aber die deutschen Medien haben sie anscheinend nicht gesehen.
Wer sind denn da die üblichen Verdächtigen? Gibt es denn da Namen, die jetzt da ins Spiel kommen von denjenigen, die das Ganze vertuscht haben oder vielleicht sogar mit initiiert haben? Was weißt du darüber?
Ja gut, bei der Vertuschung muss man wieder dann zur Generalstaatsanwaltschaft gehen und gucken, wer da eigentlich dann da saß. Das ist relativ einfach. Bei den Tätern ist es auch interessant. Es gibt einen Herrn Parubi, der damals in Maidan eine große Rolle gespielt hat. Er war derjenige, der die Sicherheitskräfte auf dem Maidan kommandiert hat. Das heißt, er hat auch eine ganz wichtige Rolle bei den Todesschüssen vom Maidan. Und der Mann ist just am Tag von Odessa und am Tag vorher aufgetaucht und hat dort Leute instruiert. Zwischenzeitlich ist er heute Präsident des Parlaments, dessen Rücktritt inzwischen gefordert wurde. Und er hat seinen Rücktritt wohl auch grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Aber die Abstimmung dafür will er erst zulassen, wenn das aktuelle Sprachengesetz in Kraft getreten ist, das Russisch in der Ukraine ja komplett verbietet, quasi. Also selbst wenn du in der Ostukraine Russe bist, ethnischer Russe und dein Arzt ethnischer Russe ist, dann dürft ihr euer Gespräch Patient, Arzt nicht mehr auf Russisch führen, das wäre eine Straftat. Soweit geht es inzwischen und dieses Gesetz will der Parubi, das ist also ein waschechter, richtiger Nationalisten-Nazi, das will der erst noch in Kraft haben, bevor er seinen Posten zur Disposition stellt. Aber wie gesagt, auch dem Mann rücken die Staatsanwälte auf den Hals. Er ist namentlich genannt als einer, gegen den jetzt plötzlich ermittelt wird in diesen ganzen Todesschüssen des Jahres 2014 in Kiew und Odessa. Da muss man mal abwarten, was die Zeit bringt, wenn tatsächlich ein Machtwechsel stattgefunden hat und es Selenskyj tatsächlich gelingt, nicht nur das Präsidentenamt, sondern auch eine Machtbasis zu schaffen. Wahrscheinlich wird es, wir werden sehen, am 14. werden wir sehen, wann er eingeführt wird ins Amt. Vielleicht dauert es mit der Machtbasis bis November, wenn das neue Parlament steht. Das werden wir alles sehen. In einer Woche sind wir schlauer.
Hat er denn überhaupt Chancen, dass er seinen Termin zur Einführung selber bestimmen kann, oder ist er da abhängig vom Parlament?
Er ist abhängig vom Parlament. Das Parlament hat nach der Verkündigung des offiziellen Wahlergebnisses 30 Tage Zeit. Die Diskussionen in Kiew sind heiß. Es gibt natürlich Leute, die wissen, dass der Wind sich dreht und die jetzt Selenskyj unterstützen mit einer Amtseinführung am 19. Und es gibt diejenigen, die genau wissen, dass sie danach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Und die wollen das gerne am 28. machen. Wie gesagt, am 14. werden wir es sehen. Am 14. ist eine Parlamentssitzung und da soll das Thema vielleicht hoffentlich entschieden werden. Diskussion ist offen, spekulativ, mal sehen, wie die Mehrheiten stehen.
Es gibt ja auch die Situation, dass vom ukrainischen Geheimdienst ein Mitarbeiter, ein Offizier, glaube ich sogar, nach Russland übergelaufen ist und der hat gewisse Infos über den Zustand der ukrainischen, wie soll ich sagen, ja, des Zustands im Militär und Geheimdienst mal so ein bisschen mitgebracht. Was hat man denn von dem mitbekommen? Ist da jetzt die große Panik zu spüren auf Seiten der Ukraine? Ist da jetzt die Ratten verlassen das sinkende Schiff? Was hat der Mann so erzählt?
Ja, der Mann hat einiges erzählt. Dass der jetzt in der Ukraine für Panik sorgt, hätte ich nicht mitbekommen. Letztendlich werden dann noch viel mehr Leute in der nächsten Zeit anfangen auszupacken, wenn erstmal der Machtwechsel da ist. Ich habe darüber mal geschrieben, das ist ein paar Tage her, wann war das? 25. März war das schon. Da ist der Mann übergelaufen, hat dann in Russland eine Pressekonferenz gegeben. Der ukrainische Geheimdienst hat bestätigt, jawohl, das ist ein Geheimdienstoffizier. Die haben dann gesagt, der ist Alkoholiker, um den irgendwie ein bisschen zu diskreditieren. Aber spannend war eben wirklich, das könnt ihr also hier in diesem Artikel, ne, einfach mal nachlesen, bei mir auf der Seite suchen unter Geheimdienstoffizier in der Suchfunktion. Dann findet ihr den Artikel sehr schnell. Da könnt ihr sehen, was der erzählt hat. Der hat also grauselige Sachen erzählt über Geheimgefängnisse, Folter, systematische Vergewaltigungen. Alles das in dem Kriegsgebiet im Osten der Ukraine. Und er war einer der Geheimdienstleute, die eben dafür konkret zuständig waren für das Gebiet. Er hat die Dinge mit eigenen Augen gesehen. Man kann darüber, wie gesagt, auch in den Berichten des UNHCR lesen. Da wurde auch von diesen Geheimgefängnissen berichtet und von Menschen, die spurlos verschwunden sind. Wer diese Berichte vom UNHCR kennt, der kann von dem, was der Mann erzählt hat, nicht überrascht sein. Und ich glaube, es gibt noch mehr Leute in den ukrainischen Machtzirkeln, die nur mit sehr geballter Faust in der Tasche bei den ganzen Geschichten mitgemacht haben und die jetzt vielleicht bereit sind, wenn sich der Wind eben dreht und tatsächlich Selenskyj eine Machtbasis hat, dass da vielleicht noch mehr Leute auspacken. Man muss abwarten. Also es dürfte in der Ukraine in den nächsten Monaten sehr interessant werden.
Was vor allem auch interessant ist, dass in den letzten Jahren in der Ukraine, was heißt interessant, das ist eigentlich ziemlich krass, was da passiert ist. Also sprich, es gab sehr viele politische Morde in der Ukraine. Also ich habe auf deiner Seite einen Artikel gefunden, wo alleine 13 Prominente oder mehr oder weniger bekannte Menschen zu Tode gekommen sind, immer unter ganz seltsamen Umständen. Und die Zahl ist noch nicht mal vollständig. Also es gibt noch sehr viele andere Aktivisten, die zu Tode gekommen sind. Darüber wird in unseren Medien mal wieder gar nichts. Das ist jetzt wieder das Gleiche, ja, der Umgang von unseren Medien mit dem Thema der Ukraine. Ich möchte nur mal als Vergleich nehmen, wenn der russische Oppositionspolitiker Nawalny, so wie er immer schön bei uns genannt wird, wenn der ein Ticket kriegt für falsch parken, sozusagen, übertrieben dargestellt, dann wird da eine riesen Story draus gemacht. Aber wenn in der Ukraine wirklich oppositionelle Politiker oder Aktivisten zu Tode ermordet werden, zu Tode kommen, dann schweigen im Walde. Das ist wirklich, ja. Mir geht das so gegen den Strich. Ich kann das gar nicht genug erwähnen, wie enttäuscht ich bin von unserer Medienlandschaft. Und dann schimpft man immer uns Blogger oder einfache Aktivisten, die wir das Ganze aufzeigen wollen. Wieso? Stimmt doch gar nicht. Wir haben doch hier eine ausgewogene Berichterstattung. Ich kann es nicht mehr hören, weißt du? Wenn man dann solche objektiven Fakten einfach sieht auch, ja.
Ja, es ist so, dass man die meisten Sachen sogar im deutschen Internet findet, wenn man googelt. Also hier ist der Artikel, auf den du anspielst. Einfach mal 13 prominente Menschen, die in der Ukraine nach dem Maidan zu Tode gekommen sind. Ich habe das mal aufgeführt. Hier ist die Liste. Nicht? Erschossen, erhängt, aufgefunden. Bei einem ganz merkwürdigen Verkehrsunfall, erhängt, aufgefunden, aus dem Fenster gefallen. Erschossen, aus dem Fenster gefallen. Ermordet, Genickbruch, erschossen. Das waren alles Oppositionelle in der Ukraine, seien es Politiker, seien es Medienleute. Der Autounfall, das betraf einen populären Sänger in der Ukraine, einen Popsänger, der ist komischerweise von irgendeinem Milchlaster platt gemacht worden. Das sind so Dinge, ja, die kommen in den deutschen Medien nicht vor, aber sobald, weiß ich was, in Syrien, in China, in Russland, in Venezuela, irgendwer wegen falsch parken oder was auch immer, da wird ein Hype gemacht. In der Ukraine gab es wirklich Morde en masse. Und wie gesagt, man kann jetzt bei jedem einzelnen Fall sagen, okay, war vielleicht ein Selbstmord, hat sich selbst erhängt oder sehr, aber nicht bei 13 Leuten. Ja. Also man müsste immer mal erzählen, dass morgen gemeldet wird, Guaido in Venezuela springt aus dem Fenster, ja, da war Selbstmord dumm gelaufen. Da würden alle auf Maduro zeigen, weil es ist klar, woher es kommt. Und in der Ukraine ist es genauso klar. Wie gesagt, man kann einen Einzelfall ja noch diskutieren, aber nicht 13 Fälle in Serie. Und das sind nur Prominente. Auf der Liste sind ja nicht all die Namenlosen, die in irgendwelchen SBU-Geheimgefängnissen verschwunden sind und dort gefoltert wurden. Die sind ja gar nicht dabei.
Ja, und vor allem dann der Kommentar von einem Herrn Julian Röpke, wie heißt er von der Bild-Zeitung? Ja,
ein freundlicher Mensch.
Der ein auch ganz seltsames Verhältnis hat zu der Ukraine. Da gab es diese Woche oder in den letzten Tagen eben diese Nummer, dass in der Ukraine tauchen ja immer wieder mal Hakenkreuzflaggen auf. Das ist da so ein bisschen Usus. Also die haben da einen ganz entspannten Umgang damit. Die sehen das alles ganz anders wie bei uns. Die haben da ein geschichtlich etwas fragwürdiges Verhältnis zu diesen Symbolen, wenn ich es jetzt mal neutral betrachten darf. Und Mr. Julian Röpke macht dann einen Tweet draus und sagt, was hat er geschrieben? Manchmal hasse ich deren Sinn für Humor. So, das war dann mehr oder weniger der Kommentar von Mr. Röpke dazu. Und jetzt bitte erklär mir mal deine Einschätzung dazu, wie du das aufgenommen hast.
Ja, auch hier wieder der entsprechende Artikel und hier ist der Tweet. Das heißt also, an der Front haben die Leute, die Soldaten, wenn man sie so nennen will, von diesem sogenannten freiwilligen Bataillon Azov, haben eine Hakenkreuzflagge aufgestellt. So, und das fand Herr Röpke irgendwie witzig, das hält er wohl für Folklore. Und er schrieb also dazu, ja, das ist der Humor von denen, hier ukrainische Truppen hängen, ist eine Reichskriegsflagge und manchmal hasse ich deren Sinn für Humor. Also zunächst mal Frage, Herr Röpke, wenn ich in Ihrem Nachbargarten eine Hakenkreuzflagge aufhänge, würden Sie das als Humor bezeichnen oder was wäre da der Ausdruck Ihrer Wahl? Aber es geht noch weiter, der Tweet hat natürlich Diskussionen ausgelöst, da kamen dann Leute, die es gut finden aus der Ukraine, Leute, die es schlecht fanden. Und da meinte dann Herr Röpke dazu, anders als Pro-Kreml-Zombies haben Ukrainer gegensätzliche Ansichten über ihr Militär und eine lebendige Diskussionskultur. Das liebe ich an ihm. Also das heißt, er ist der Meinung, am Hissen einer Hakenkreuzflagge gibt es etwas zu diskutieren. Ich wüsste nicht, was es da zu diskutieren gibt, ehrlich gesagt. In Deutschland wäre das ein Fall für den Staatsanwalt. Aber für Herrn Röpke ist das wahlweise Diskussionskultur oder Humor. Egal, was er da für Anführungsstriche in seine Tweets setzt, ich möchte wirklich wissen, was passiert, wenn das der nächste, Pegida-Marsch mit Hakenkreuzflaggen läuft und die sagen, das müsst ihr als Humor sehen. Ich glaube, Herr Röpke hätte ein sehr merkwürdiges Humorgefühl in dem Augenblick. Also das ist alles, Ja, und das geht ihm durch. Also ne, es kommt ja nicht jetzt ein Staatsanwalt, der mal wegen so einem Tweet dann anklopft oder so. Das ist durchgegangen, er hat den Tweet auch nicht gelöscht. Ja, findet er gut. Also das ist für ihn Folklore anscheinend. Das ist unsere Bildzeitung.
Ja, und das ist die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland noch leider. Also ich erinnere mich, gerade wenn ich an die Bildzeitung denke, ich erinnere mich mal, ich saß am Bahnhof, habe auf meinem Zug gewartet und da kam ein Bauarbeiter rein, die haben vor der Straße irgendwas gemacht, also vor dem Bahnhofsgebäude haben die irgendwas an der Straße gearbeitet und dann kam ein Bauarbeiter rein und geht zum Kiosk hin und sagt, siebenmal. Und ich so, hä, was will denn jetzt? Was, siebenmal? Und dann zählt der Kioskbesitzer sieben Bildzeitungen ab und der hat sieben Ausgaben für den ganzen Trupp gekauft. Und ich war dann echt überfordert, weil sieben Mann alle an diesem Tag die Bildzeitung gelesen haben. Also ich kann es noch verstehen, wenn es irgendein Champions League-Spiel ist. Weißt du, da ist ja ein großer Sportteil drin. Wenn man sagt,
Ja, und der Sportteil.
man liest nur die Sportabzeitung
Ja,
oder
die nicht,
Seite
das können
3, wo
Sie.
die
Aber
netten
sonst
Mädels
können Sie
drauf
nicht.
sind, ist ja okay. Aber diese großen Schlagzeilen, mit denen dann ein ganzes Volk in eine Richtung geprügelt wird, siebenmal bitte. Und da war ich dann echt so irgendwie so, und das war vor über 25 Jahren, ja, wo ich also von all diesen Themen noch nichts mitgekriegt habe. Und da haben wir dann echt gedacht, so, okay, was die Bild-Zeitung sagt, das ist Gesetz. Das ist gesetzt auch, ja. Wenn du siehst, wie unsere Politiker dann in dem Parlament anfangen, die Themen zu behandeln, die die Bild-Zeitung vorgibt, dann weißt du, was für eine Macht die haben, ja. Und
Ja, Herr Schröder hat doch noch gemacht, also Herr Schröder hat doch noch gesagt, er reagiert mit Umfragen und Bildzeitung. So, das war wirklich ein Zitat. Und das Beste war doch, ich meine, es war die Bildzeitung, die den Bundespräsidenten Wulff gekillt hat. Ich meine, es war ein Schwachmat, wir müssen das nicht diskutieren. Aber der hat so ein, zwei unbequeme Reden gehalten, mal in der Schweiz über das Finanzsystem und dann fing er noch an mit anderen Themen. Und dann hat die Bild ihn geköpft. Da hieß es plötzlich Korruption. Am Ende, der Mann hat ja seine Prozesse durchgekämpft, hat jeden Vergleich abgelehnt, der ist komplett freigesprochen worden. Da war nichts. Aber der Mann war gesellschaftlich, medial vernichtet und hatte sein Amt verloren. Das war die Bild. So viel Macht hat diese Zeitung.
Da hat sich medial der Daumen über ihn gesenkt. Die Bild-Zeitung hat gesagt, der muss weg oder wer auch immer denen den Text in den Füller diktiert. Ja, also das ist ja jetzt nicht gesagt, dass das aus der Denke vom Röpke selber kommt, sondern die haben ja auch ihre Hintergrundmänner. Aber ja, die Macht der Medien, also das ist wirklich erstaunlich. Und weil wir gerade bei diesem Thema sind, ich beobachte auch in den letzten Jahren immer mehr, dass also es gerade unsere Leitmedien sind, Süddeutsche, FAZ, Stern, Spiegel, you name it, ja, also alle möglichen, dass die permanent an dieser Rüstungsschraube drehen wollen. Ich lese so viele Artikel zu diesem Thema. Wir haben zu wenig Geld für die Bundeswehr. Die Maschinen bleiben ständig liegen von der Kanzlerin. Das Gewehr schießt nicht geradeaus. Die Fregatte ist nicht richtig ausgerüstet und so weiter. Wir müssen aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Es gibt sogar Leute, die sagen, wir brauchen jetzt unbedingt eine neue Atombombe. Wir müssen quasi Verantwortung zeigen. Wenn man sich die Rede von der Leyen bei der SICO, bei der Sicherheitskonferenz in München anhört, da wird es einem schwindlig vor lauter Propaganda in dieser Richtung. Ich glaube, es geht in diese Richtung, steht der Tropfen, höhlt den Stein, ja, so nach dem Motto, dieses süße Gift immer weiter, immer mehr zu träufeln, dass sogar vielleicht der friedlichste Mensch dann irgendwann sagt, na ja, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir ein bisschen mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben, oder?
Ja, ich meine, es geht ja so weit, dass ich habe sogar schon ernsthaft die Forderung gehört. Wo war das noch? Ich glaube, es sollte jetzt demnächst dann einen gemeinsamen deutsch-französischen Flugzeugträger geben. Die wissen nicht, wohin mit der Kohle. Aber das Spannende an der Geschichte ist tatsächlich, uns wird ja immer das 2%-Ziel der NATO präsentiert. Und ich sage mir immer, daran sieht man schon, wie blödsinnig diese Propaganda ist. Wenn es tatsächlich eine Bedrohung gibt, und sei es von wem auch immer, ja, militärisch, der würde sich das Militär hinsetzen und sagen, wir brauchen jetzt so und so viele Panzer, Flugzeuge und Schiffe. Die würden es aufzählen, würden sagen, kostet so und so viel und hast du eine Summe. Ja, und dann würden sie sagen, das brauchen wir konkret, um das Problem zu lösen. Darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht darum zu sagen, wir brauchen das. Es geht nur darum, gebt 2% vom Bruttosozialprodukt aus für Rüstung. Ist völlig egal wofür. Ja, also ihr könnt auch Pappkameraden für den Schießstand kaufen. Hauptsache, ihr gebt Geld aus für die Rüstungsindustrie. So, und das ist einfach der Punkt. Es geht also überhaupt nicht um eine konkrete Bedrohung. Das kann man schon darin erkennen. Also jedes Mal, wenn eine konkrete Bedrohung ist, dann wird gesagt, wir brauchen so und so viel Waffen. Hier wird nur gesagt, so und so viel Geld. Wofür das ausgegeben wird, ist wurscht. Und Da habe ich auch gerade mal neulich reingeguckt. Der Witz ist, während die NATO immer nach Geld schreit, gehen die russischen Verteidigungsausgaben zurück. Ja, also das konnte man auch im Spiegel sehen, das habe ich da mal rauskopiert, versofrei. Russland hat gibt weniger Geld für sein Militär aus als Frankreich. Ja, aber das ist die große Bedrohung, vor der wir alle Angst haben sollen. Sogar Indien gibt mehr aus. Das ist verrückt. Und Deutschland steht dann auch nur noch gerade mal 20% hinter Russland in den Verteidigungsausgaben. Und da frage ich mich, wie korrupt eigentlich die westliche ganze Rüstungsindustrie und Verteidigungslobby sein muss, wenn die Russen für das Geld, also für ungefähr das gleiche Budget von Frankreich, sogar ein geringeres Budget, es tatsächlich hinbekommen, Flugzeugträger, Atomboote, größte Atommacht, tausende Panzer und so weiter zu haben, wenn die Franzosen viel weniger für ihr Geld bekommen. Und von den Deutschen gar nicht zu reden. Die Deutschen, ich habe das mal verglichen in einem anderen Artikel, die deutsche Bundeswehr hat, ich glaube, 9 Kampfschiffe, die Franzosen haben davon Dutzende. Und ich weiß gar nicht, wo das Geld versickert. Ja, und das, was wir haben, ist noch nicht mal flugbereit. Dann kriegen sie es hin. Jetzt haben sie über 300 Millionen ausgegeben, um die Gorch Fock zu sanieren. Für das Geld, wie viele Segelschiffe hätte man da bauen können?
Die Zahl ist
Und
nicht
keiner sagt
ganz,
was.
das ist nicht ganz korrekt, die Zahl. Die letzte Zahl, die ich jetzt gerade gestern das gehört habe, waren 135 oder 125 Millionen, ist der aktuelle Stand. Also
Okay, da habe ich da
zuerst
falsch
hat es
gelegen. Aber
9 Millionen geheißen, aber die mittlerweile Kosten, die anlaufen für die Renovierung von dem Schiff, sind eigentlich größer, ja, größer, wie das Schiff beim Neubau kosten würde, ja.
ja,
Aber.
mein Reden. Also, wie viele Segelschiffe hätten Sie bauen können? Oder nehmen wir die neue Fregatte, da bin ich jetzt erst drauf gestoßen. Es gibt eine neue Fregattenklasse, Baden-Württemberg-Klasse. Die sollte seit 2 Jahren schon schwimmen. Ist nichts, weil die haben es also bei der ersten Übergabe von der Werft, da funktioniert nicht mal die Kühlschränke für die Lebensmittel. Also, und das kommt keiner hin und sagt, liebe Leute, wenn ihr ein Schiff nicht bauen könnt, kriegt ihr auch kein Geld bezahlt. Nö, die stellen Nachrechnung. Ach so, ja, Nachbesserung, kein Problem, hier ist die Rechnung, wir fangen mal an.
Also,
Das muss so korrupt sein, das ist unglaublich.
bei der Gorch Fock, also das kann ich zum Teil noch nachvollziehen, nicht akzeptieren und tolerieren, aber ich kann es zum Teil nachvollziehen. Es gibt bei der Marine, bei der deutschen Marine, ein sehr großes traditionelles Bewusstsein gegenüber dieser Gorch Fock. Jeder, der ganze Militär, der Offiziersnachwuchs bei der Marine läuft einmal in die seemännische Grundausbildung über die Gorch Fock, 8 Wochen seemännische Grundausbildung oder 12 Wochen. Ein paar Jungs von mir auf Lehrgang, die waren da, die haben mir das erzählt. Jeder schwärmt von dieser Zeit und das ist ein sehr großes emotionales Thema und die ganze Admiralität, die wollen also dieses Schiff um allen Preis erhalten, aus, ja, was weiß ich, traditionellen Gründen und so weiter. Das kann ich ja alles noch nachvollziehen,
Das kann ich auch
verstehe ich, ja,
nachvollziehen.
aber dieses Thema Korruption, das scheint da wirklich so dermaßen groß zu sein und zwar nicht nur bei der Bundeswehr, sondern vor allem bei der United States Armed Forces. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen darüber und der passt sehr gut zu dem, was du geschrieben hast, nämlich, dass es in Amerika jeder weiß, dass Milliarden von Steuergeldern beim Militär einfach versickern und kein Mensch weiß, wo das wirklich hinführt. Also das geht so weit, dass also niemand sich sogar traut, da Fragen zu stellen, weil sonst der Machtapparat des Pentagon und der ganzen Verteidigungslobbyisten dermaßen auf einen draufklopft. Man hat sich also mittlerweile schon daran gewöhnt, dass da, ja, ich würde sagen, ein paar 100 Milliarden vielleicht sogar jedes
Das
Jahr
kann man
einfach verschwinden.
ganz einfach belegen. Also zunächst einmal kurz zur Gorch Fock. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man schon eine Marine haben muss, dass die Seeleute mal das Grundwerkzeug auch eben ohne Motor lernen. Also die Russen haben 3 solche Segelschulschiffe, die kosten nur nicht so viel Geld wie bei uns, was die Renovierung angeht und die Instandhaltung. Aber davon weg. Was du zu Amerika sagst, das kann man auch ganz einfach belegen. Nehmen wir mal die modernen Kampfflugzeuge der Amerikaner, F-22, F-35. Die Dinger funktionieren mehr oder weniger leidlich, die fallen runter, haben wieder Flugverbot, weil sie nicht mal einen Schleudersitz hingekriegt haben, der funktioniert eine Zeit lang. So, und jetzt jeder kann das auf Wikipedia ganz schnell vergleichen, die zugänglichen Zahlen im Vergleich zu der russischen Su-57, zu dem Ding, das die Russen jetzt rausbringen, dem entsprechenden Konkurrenzmodell. Die Su-57 ist bei Reichweite, Flughöhe, Geschwindigkeit, Waffenlast den amerikanischen Superfliegern komplett überlegen. Die sind da komplett hinter bei allen und bei den Flugfähigkeiten sowieso. Diese amerikanischen Dinger sind so auf Tarn gebaut, auf Tarnkappe, dass die Dinger kaum flugfähig sind. Also sie sind nicht manövrierfähig. Völlig blöd. Das russische Ding kann nebenbei auch noch richtig gut fliegen. und kostet viel weniger. Diese amerikanischen Jets sind die teuersten der Welt für eine Technik, die eigentlich ja, schlechter ist als das, was die Konkurrenz macht. Die chinesischen Jäger werden ebenfalls besser als die amerikanischen. Und da frage ich mich schon, also das kann man ohne Korruption gar nicht erklären,
Ja.
dass man Flugzeuge für die teuersten Flugzeuge der Welt die schlechtesten ihrer Art sind.
Ja, das ist sowieso
Ja, also
erstaunlich, ja.
das geht ohne Korruption nicht.
Ja,
Also das kannst du mir auch nicht mehr mit Inkompetenz
ja.
erklären, weil Amerikaner sind ja alles, aber nicht inkompetent. Die wissen schon, was sie tun.
Ja. Zum Thema
Von
Korruption.
daher kann ich das wirklich jedem nur empfehlen. Kurz noch, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, geht auf Wikipedia, drei Browserfenster aufmachen, F35, F22 und Su-57. Guckt euch einfach die
Ja,
Kerndaten an.
ja.
Es ist zum Totlachen.
Mir ist vorhin gerade noch was eingefallen, und zwar beim Thema Korruption. Es gab mal eine berühmte Pressekonferenz von dem Herrn Donald Rumsfeld, als der noch Verteidigungsminister war. Und da gab es eine ganz entscheidende Passage, nämlich am 11., am 10. September 2001. Da hat er sich vor die Presse gestellt und hat gesagt: Ja, wir haben uns mal unsere Bücher ein bisschen durchgeschaut und mussten leider feststellen, für 2300 Milliarden, also 2,3 Billionen Dollar, wissen wir leider überhaupt nicht, wo es abgeblieben ist. Also die haben zugeben müssen, dass also, ich rechne das jetzt mal um, wie viel mal das Jahresbudget in der Bundeswehr wäre, was da einfach verschwunden ist. Also Rumsfeld selber hat zugegeben, wir wissen überhaupt nicht, wo dieses Geld hingekommen ist. Und das Entscheidende dazu war, die Unterlagen der Prüfungskommission zu diesen Unterlagen befand sich genau in dem Teil vom Pentagon, der einen Tag später in Flammen aufgegangen ist. Und da mag
Ja,
jetzt
es ist
nochmal
ganz normal
jemand
zu fahren.
von einem blöden Zufall sprechen, ja? Also genau an dem Tag, wo er es gesagt hat, war genau für 20 Stunden war das Thema aktuell, und am nächsten Tag war das weg und ist auch nie wieder aufgetaucht. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass in den letzten Jahren diese Summe nicht kleiner geworden ist. Ganz bestimmt
Ja, dem ist
sogar,
nichts hinzuzufügen. Die Geschichte ist bekannt.
ja.
Kann jetzt jeder seine Schlüsse daraus ziehen.
Ja.
Das waren die nackten
Ja.
Fakten. Und jetzt kann sich jeder überlegen, ja, dummer Zufall gewesen und oder vielleicht auch ein bisschen was anderes. Das muss jetzt jeder selber entscheiden. Für Spekulation bin ich nicht zuständig. Aber die nackten Fakten sind so, wie du sie gesagt
Ja.
hast.
Und noch was ist mir gerade eingefallen, Thomas, und zwar in Bezug auf, was du gesagt hast zu der Technik von den russischen Flugzeugen. Ich hatte das große Glück, dass ich, als ich in der Flugausbildung war, muss man ja vorher ein halbes Jahr Englisch lernen, und einer meiner Klassenkameraden war ein ehemaliger MiG-29-Pilot von der NVA, der hat umgeschult auf die Phantom. Der war damals im JG-73
Der
Steinhof.
muss ja schockiert gewesen sein.
Nee, es war ein cooler Typ, war coole Socke. Hauptmann Sadzulewski hieß der damals, ich weiß es sogar noch, das war aber schon 94. Auf jeden Fall, der hat mir ein paar Sachen erzählt über die grundsätzliche Konzeption von russischer Technik und von amerikanischer Technik. Ein Beispiel: die Amis haben irgendwann mal einen Füller entwickelt, einen Kugelschreiber entwickelt, der im All schreibt. Was haben die
Ja.
Amis, was haben die Russen gemacht? Die haben einfach einen Bleistift
Bleistift.
genommen, ja, das soll jetzt ein Bleistift sein, ja. Und noch etwas Interessantes hat er mir erzählt, und zwar: Zum Beispiel, wenn die F-16, ein amerikanischer Düsenjäger, wenn der zu hart aufkommt, dann gibt es eine ganz sensible Sensorik im Flugzeug, die misst, wann der Stoßdämpfer zu stark durchgestaucht wurde, und dann muss das Teil ausgetauscht werden. Also Sensorik super kompliziert. Und bei den Russen ist es einfach so, ich hoffe, ich kann das jetzt erklären, ich habe das Mikro in der Hand. Also vorne an den Stoßdämpfern gibt es doch diese Torsionsschere, wo der Stoßdämpfer quasi aufgefangen wird. Und in dieser Torsionsschere ist oben ein Nagel und unten ein dünnes Blech. Und das heißt, wenn sich dieser Stoßdämpfer zu stark staucht, dann stanzt dieser Nagel in das dünne Blech ein Loch rein. Das heißt, der Wart geht unter das Flugzeug rum, guckt nach, da ist ein Loch drin, harte Landung, neues Fahrwerk. Verstehst du, was ich meine? Also von der Konzeption her ist diese russische Vorgehensweise, ich will das jetzt nicht die ganze Zeit loben, so nach dem Motto Russland über alles, nein, sondern es ist technisch oft einfacher, es ist einfacher, einen weniger komplizierten Weg zu gehen, als alles mit Elektronik voll zu stopfen und das dann unendlich teuer zu machen. Und das Ergebnis haben wir ja jetzt: die F-22. Also ich habe jetzt keinen Piloten persönlich getroffen, aber was ich gelesen habe, und gerade auch über die F-35, das ist das größte Milliardengrab, was die Amerikaner je hatten. Diese Maschine hat nicht ansatzweise diese Leistungen, für die sie eigentlich konzipiert war, und die sind alles andere als glücklich, diese Piloten damit, ja.
Ja, das hat ja auch Gründe, warum jetzt kurzer Themenwechsel, warum die Amerikaner so unglaublich dagegen sind, dass die Türkei die russische Flugabwehr S-400 kauft. Abgesehen davon, dass es die Amerikaner Geld kostet, wenn kein amerikanisches System verkauft wird. Sie können ja Patriot oder TAT kaufen, was viel teurer ist. Und das russische System ist wiederum anscheinend auch besser als die amerikanischen, das neue. Aber egal, das Problem ist, wenn die S-400 in die Türkei kommt, dann kommt russischer Ausbilder mit. In der Türkei fliegen aber die F-35 durch die Gegend. Und wenn die Russen jetzt in Ruhe das Ding auf dem Radarschirm angucken können, das Radarecho in Ruhe analysieren können,
Aha,
dann ist die Tarnkappe
verstehe.
weg. Dann ist die
Ah,
Tarnkappe weg. So, und wenn du jetzt ein
verstehe.
Flugzeug hast, das völlig, ja, ich sag's mal, sorry Leute, das einfach nur scheiße ist und das nur deshalb funktioniert, weil es eine Tarnkappe hat,
Ja.
und wenn du dem die Tarnkappe wegnimmst und die anderen haben ein Flugzeug, das sowieso schon besser ist, dann ist blöd. Also, ja, das ist der Punkt mit
Lass
der
mich mal
S-400 in der
nachdenken.
Türkei. Das macht die Amerikaner gerade böse.
Okay, ja. Ja, das ist spannend. Also ich habe ein Faible für Militärtechnik. Ich habe jetzt keine Waffen hier rumstehen oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich halt so lange selber in der Militärfliegerei war, hat man natürlich da einen ganz anderen Bezug dazu und man guckt da ganz anders hin. Was machen die jetzt? Wie war es früher? Wie ist es heute? Und so weiter. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier mit Uniform rumlaufe zu Hause, sondern es interessiert mich einfach von der technischen, von der fliegerischen Seite vor allem. Ich finde jedes Flugzeug, was fliegt, einfach ein Wunderwerk. Aber es ist spannend, das weiter zu beobachten, ja. Thomas, wir haben so viele Themen noch, die wir uns eigentlich noch überlegt haben. Ich wollte unbedingt noch mal diese Woche über den Teich schauen. Mr. Guaido, ich habe jedes Mal einen Zungenbrecher, wenn ich den Namen wenn ich den aussprechen muss. Die oppositionellen Kräfte in Venezuela, sage ich es jetzt mal so, haben mal wieder versucht, das Heft, das Ruder rumzureißen und versucht, die Macht an sich zu reißen, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie ist deine Einschätzung von dem, was da letzte Woche passiert ist jetzt? Und glaubst du nicht auch, dass die das Thema Guaido jetzt endgültig begraben können, die Amerikaner?
Die haben einen langen Atem, also das werden sie wohl nicht begraben, denke ich. Ja, er ist wieder mal krachend gescheitert. Ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Es war natürlich kein deutscher Mainstream. Offensichtlich ist Guaido da, als er da, ich weiß, war ein Dienstag, mit seiner großen Aktion losgeprescht ist, war ein Tag zu früh dran, das war mit den Amerikanern anders abgestimmt. Da passte dann die ganze Konzeption nicht. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die im State Department wohl ziemlich pisst waren, deswegen. Also es hat wieder nicht geklappt. Er hat dann ja nochmal aufgerufen, jetzt für Samstag, glaube ich, war das irgendwie nochmal, dass er dann nochmal das Ganze und jetzt sind ganz viele Militärs zum Übergelaufen. Irgendwie glaubt das kein Mensch mehr. Gut, das Problem ist, die Amerikaner setzen die Daumenschrauben an, würgen das dann wirtschaftlich ab. Das Militär ist jetzt noch treu dem Maduro. Der Guaido bricht weiter die Verfassung, darf trotzdem frei rumlaufen. Das müsste man mir mal zeigen, dass er sich hier in Deutschland ein Gauland hinstellt und sagt, ich bin ab sofort Kanzler. Und dann wird er nicht verhaftet. Und wenn er dann noch hingeht und zur Bundeswehr und sagt, stürzt mal die Merkel, das geht so nicht weiter. Ich, Herr Gauland, bin jetzt, habe beschlossen, Kanzler zu sein. Ja, also das wäre schnell vorbei, das Thema. Aber irgendwie, der Maduro muss das ertragen und er trägt das bisher auch. Ich weiß nicht, ob das ewig geht. Also das Problem ist einfach, sie schnüren Venezuela ab und wahrscheinlich kommt irgendwann der Punkt, wo die Leute sagen, es ist uns egal, Hauptsache, es geht weiter. Im Augenblick bisher nicht. Also ja, ich habe jetzt auch extra über dieses Thema nicht viel geschrieben, weil es sich wiederholt. Das sind so irgendwie so Déjà-vus, wenn der Guaido einmal im Monat sagt, jetzt geht's los und dann geht nichts los. Das kann man irgendwie nachlesen. Das Muster ist immer das gleiche.
Also Mr. Pompeo hat neulich mal in einer Pressekonferenz oder bei einer Podiumsdiskussion ein bisschen so interner erzählt oder so ein bisschen von dem inneren seiner Einstellung ein bisschen erzählt. Und ich habe das Gefühl, wie wenn er vergessen hätte, dass er dabei auch gefilmt wird, glaube ich, ja, weil das, was der da rausgehauen hat, das war schon echt krass. So nach dem Motto, ja, wir lügen, wir betrügen, wir stehlen, wir morden, das ist eigentlich ganz normal und alle klatschen, yeah, ich weiß nicht, was für gehirntote Zombies da im Publikum gesessen sind. Auf jeden Fall hat er dann so argumentiert, dass er ja diese armen Kinder gesehen hat, die da hungern müssen und man ihnen jetzt da endlich Lebensmittel bringen möchte. Und dazu muss ich jetzt eins sagen. Ich glaube, das, was die amerikanischen entscheidenden Leute am allerwenigsten interessiert, sind kranke Kinder. Weil wenn man sich jetzt alleine mal die UNO-Zahlen anschaut, von 2017 bis jetzt sind 40.000 Menschen in Venezuela aufgrund der Sanktionen gestorben. Aufgrund fehlender Medikamente, aufgrund fehlender Nahrungsmittel, aufgrund fehlender Unterstützung und so weiter. Also jetzt eine heuchlerische Behauptung hinzustellen, so nach dem Motto, wir kümmern uns um die armen Niños, ja, por favor, dass die da ihre Mediziner kriegen. Ja. Ich habe neulich Russia Today angeschaut, Redacted Tonight, das ist ein genialer Komiker, den liebe ich auch immer. Der hat es auch mal so ein bisschen rausgehauen in einer satirischen Art und Weise, aber es ist eigentlich gar nichts zum Lachen. Ja, dass die uns
Ja
hier
gut.
mit einer humanitären Katastrophe eine Intervention verkaufen wollen und diese humanitäre Katastrophe sie selber vorher inszeniert haben. Also, wie
Ja gut.
schizophren ist das denn, ja?
Das Thema habe ich oft genug schon gehabt. Also auch das russische Außenministerium spricht hier nur noch von Zynismus, wenn es darüber redet.
Ja.
Dass die Amerikaner erst ein Land erwürgen und dann sagen, hol mal das Beatmungsgerät. Also völlig
Warte mal,
verrückt.
wie war das? Erklär das nochmal. Die erwürgen ein
Erst
Land und sagen, hier hast du ein Atemgerät, oder?
ja, hol mal das Beatmungsgerät. So, wir
Ja,
müssen da einen helfen.
okay, ja.
Ja, also so. Aber wir müssen ja gar nicht. Wir können ja noch anders gehen. Die Amerikaner haben sich nie um Kinder gekümmert. Wir erinnern uns an das berühmte Interview mit Madeleine Albright, wo sie gefragt wurde: Ja, die Sanktionen gegen Saddam Hussein in den 90ern, das hat eine halbe Million Kinder das Leben gekostet. Na, ob das so gut war, und sagte, nee, das war es wert.
It was worth the price, ja.
Ja,
Ich erinnere mich,
genau.
ja.
Also, es ist ja nichts Neues. Also, wenn die Amerikaner erzählen, es geht nur um Kinder, dann musst du immer gucken, wo ist die Ölquelle in der Nähe. Also, da ist immer, wo die Amerikaner sich für Kinder interessieren, da sind garantiert Ölquellen.
Ja. Und wie kommt unser Öl nur unter deren Sand? Ja.
Ach, Schweinkram.
Das ist also
Was
und
sagt der Hillary Clinton mal? Sibirien ist viel zu reich, um Russland alleine zu gehören.
der ist aber nicht schlecht. Also
Ja, der ist nicht schlecht.
so einen muss man erstmal raushauen, ja, den kannst du schwer kontern, gell? Aber ich meine diese heuchlerische Aussage alleine schon, ich verstehe nicht, Thomas, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Warum bei so offensichtlichen Widersprüchen so wenige Menschen diese Widersprüche aufgreifen und dadurch dann in die Handlung kommen oder zumindest an ein Umdenken einsetzt. Also wir beide jetzt oder all diejenigen, die uns zuschauen oder Menschen, die ihren eingeschalteten Kopf haben, die verstehen das, ja, die suchen Lösungen, die suchen das Ganze zu ergründen, die versuchen einfach dem Ganzen einen Sinn abzuringen, obwohl es da gar keinen Sinn gibt. Aber warum gibt es dann so viele Leute, die zum Kiosk am Bahnhof gehen und sagen, siebenmal die Bildzeitung bitte. Ja, ich verstehe es nicht.
Ja gut, das ist eben du. Es interessiert sich nicht jeder für Politik. Das reicht ihnen, was sie von der Tagesschau bekommen, und dann sind sie happy. Man muss ja denken dabei, das ist anstrengend. Und ich meine, man muss ja auch verstehen, das wissen wir doch auch, wenn du jetzt einen Fulltime-Job hast und Stress und weiß ich was, kommst nach Hause, Kinder sind krank und Frau ist genervt, und da hast du ganz viel im Kopf, und bis du dann mal den Kopf frei hast abends, willst du auch schlafen. Also, nicht? Ich meine, jeder hat nur ein begrenzte Zeit, und selbst ich, der ich jetzt hauptberuflich nichts anderes mehr tue, als Medien lesen und darüber zu schreiben, habe auch Themen, wo ich sage, dazu äußere ich mich nicht. Also ich kriege immer wieder mehr Mails von Lesern, die dann sagen, oh, was sagst du denn dazu? Und dann sage ich, da kenne ich mich zu wenig aus, da sage ich lieber gar nichts zu. Die Zeit ist begrenzt, und dann, ja, man muss einfach ein bisschen nachdenken, um diese Widersprüche zu erkennen. Aber weil die Leute eben nicht viel Zeit haben, gibt es ja Leute wie uns jetzt hier, meine Seite, unsere Sendung, Nuoviso, Pohlmann, Fiedler, Fleischer, wie sie alle heißen, Heise, Telepolis, wo die Leute, und das wäre ja schon schön, wenn sie da einfach Daniele Gansers Rat folgen würden und sagen, einen Tag ZDF oder eine Woche ZDF und eine Woche was anderes. Dann kriegst du beide Sichtweisen. Dann hast du trotzdem 20 Minuten am Tag in Nachrichten investiert, aber zumindest mach mal eine Woche hier und eine Woche da, dann siehst du beide gesehen. Du
Ja,
kannst
nicht
dir
nur jede
bilden.
Woche, sondern ich mache das tagtäglich. Ich scanne jeden
Nochmal,
Tag
wir haben die Zeit
mehrfach.
dafür. Wir
Ja,
beide haben den Luxus, uns das
ich
erlauben zu können.
arbeite auch nebenzu noch und habe nicht so viel Zeit und habe Haushalt und Familie und alles. Und trotzdem, ich will das einfach wissen. Ich lese jeden Tag mehrfach Google News. Ich bin auf
Ja,
Spiegel Online,
aber
Süddeutsche
du
und so
hast keinen
weiter.
8-Stunden-Tag im Büro. Du hast nicht 5 Tage die Woche 8 Stunden im Büro, eine Stunde Fahrtweg und zu den 8 Stunden Büro noch eine halbe Stunde Mittagspause. Dem normalen Menschen fehlen 10 Stunden. Du bist ein
Ja.
Freiberufler, der an Projekten ist, dann hast du mal plötzlich eine Nachtschicht, dann bist du dann ganz genervt, weil du 24 Stunden irgendwo noch rumrennen musst,
Ja.
aber dann kannst du am nächsten Tag wieder ausschlafen. Und ich sitze jetzt mein Luxus und kann den ganzen Tag Medien lesen, was mich interessiert.
Also so ideal, wie du es jetzt darstellst, habe ich es leider nicht. Also das muss ich jetzt berichtigen, so habe ich es jetzt leider nicht. Also ich muss mir die Zeit für die Recherche schon auch schnitzen, aber ich habe keine Kinder, weißt du? Das ist einer der Hauptgründe. Ich habe einen Hund hier und das war's dann. Ich muss also nicht mich den ganzen Tag um irgendwelche Kinder von die Erziehung kümmern. Das ist natürlich dann schon ein Vorteil. Aber ich will es halt einfach auch wissen. Verstehst du? Ich lese Google News, ja, Süddeutsche und dann die andere Seite.
10 Stunden am Tag beschäftigt bist mit Arbeit und danach kommt der Hund und die Frau und die Kinder und das Hobby und einkaufen gehen und Haare schneiden. Dann hast du zeitlich einfach nicht. Ja, bei dir ist einfach mit Haare.
Ja.
Aber dann hast du einfach die Zeit nicht. Das muss man einfach sehen. Und da muss man immer wieder mal gucken, wie die meisten Menschen leben, die wichtig ihre Arbeit machen, die Leistungsträger, wenn man so schön sagt. Da ist es für Menschen, die freiberuflich sind und zwar nicht immer wissen, wie sie morgen ihre Rechnung bezahlen können, aber dadurch mehr Zeit haben. Ist ein anderes Leben. Ist so. Ja, ich habe ja auch meine Karriere gemacht und 12 Stunden am Tag teilweise gearbeitet. Da hatte ich auch nicht viel Zeit für Medien. Da war ich auch unkritisch. Das kam ja alles erst später.
Also ich kann diesen Punkt von dir schon verstehen, Thomas, dass Leute mit einem sehr gestressten Umfeld da wenig Bock haben, in Themen einzusteigen, die nicht gerade unbedingt schön sind. Ja, wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwelchen Blümchenwiesen, sondern wir reden hier von ganz krassen Massenmord, mehr oder weniger. Ja, wenn ich über 500.000 tote Kinder rede, wer will sich das schon antun? Das verstehe ich schon.
Nur, du darfst ja nicht vergessen, das wissen die normal. Das kommt ja nicht in der Tagesschau.
Ja.
Der Normalbürger, der normale Mensch, der ganz normal, wie meine Mutter, meine Freunde und so weiter, der geht morgens zur Arbeit, guckt abends die Tagesschau, der kennt das Video nicht mal, weil es in der Tagesschau nicht kommt. Mhm. So, da ist das Problem. Also das heißt, es ist wieder die Frage an die Medien, warum sie diese Seite nicht bringen. Aber der normale Mensch, der FAZ, Spiegel, Tagesschau, heute, RTL und so weiter, der hat das Video nie gesehen.
Ja.
Das ist der Punkt dabei.
Ja, ich verstehe deine Argumentation. Trotzdem ist mir das als Erklärung irgendwie zu dünn, dass so wenige Leute sich darauf davon also, regelrecht abwenden. Also, weißt du? Lass mich mal kurz denken.
Thomas, nein. Ich würde die Diskussion gerne rausschneiden.
Jetzt lässt er mich wieder nicht ausreden. Sag das
nein, gleich. Ich würde diese Diskussion gerne rausschneiden.
Ja.
Ich denke nicht, dass wir hier unsere Zuschauer diskutieren sollten. Ich würde die ganze Diskussion rausschneiden.
Wieso denn? Das ist doch genau das, was die Leute auch hören wollen. Wie wir uns dann
zocken, ja, aber ich denke, du machst den Zuschauern Vorwurf, warum manche Leute kriminell.
Nee, ich mache nicht unseren Zuschauern Vorwurf, sondern mein Gedanke war, warum es so wenige Leute gibt, die bei uns zuschauen, warum es so wenige Leute gibt, die ihren Arsch nicht hochkriegen. Und deine Argumentation kann ich ja nachvollziehen, weißt du? Aber dieses Argument so, ja, Mai, ich bin ja froh, wenn es mir gut geht, das ist nämlich genau der Schlamassel, warum wir da sind, wo wir sind, weil alle den Kopf in den Sand stecken. Verstehst du? Ja. Ja, jetzt müssen wir es sowieso rausschneiden.
Ich denke, wir treten es zu breit. Also ja, wir machen da jetzt zu viel Zeit auf diese Diskussion.
Ich weiß, aber jetzt müssen wir einen Punkt finden, wo ich ansetzen kann. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wo wir hier einen Cut machen können, dass wir da rauskommen, weißt du?
Das guckst du dir nachher an, dann über die Diskussion. Das machst du nach irgendeiner
Frage. Ja, du hast es dann einfach. Ja, ich schneide halt einfach. Dann. Ja. Ich lasse es jetzt genau so drin. Und jeder sieht, dass du das abwürgen wolltest. Ja, so.
Ja, dann lass es genau so drin. Und ich feier ab. Wir müssen nicht schneiden. Wir können das auch mal drin lassen. Sollen Sie gerne alles sehen, was wir hier machen, hinter den Kulissen. Ich habe da keine Schmerzen mit.
Ja, ich bin halt, weißt du, ich schaue den ganzen Tag in die Welt hinein und denke mir so, es wäre doch so viel einfacher, wenn man das so und so und so organisiert. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Russen-Fan, da gibt es auch unglaublich viele Probleme in diesem Land, das hast du auch oft erzählt, aber ich hätte gern mehr eingeschaltete Menschen, mehr Menschen mit wirklichem Bewusstsein, Menschen, denen es was wert ist, sich selbst auch irgendwie ein bisschen weiterzubringen. So dieser wenn du die Nachrichten anschaust, das ist schon mal schlimm genug, aber dann gehst du in das deutsche Fernsehprogramm, diese Infantilisierung der Menschen, Kochsendungen, Spielesendungen, was die da für Schwachsinnssendungen machen, wo ich mir echt denke, wer tut sich das denn freiwillig an? Das also ist das,
auch hier mein muss Gedanke, ich dir ja? sagen, den Vorwurf mache ich wirklich nicht den Menschen. Es kann sich nicht jeder für alle, wenn sich alle für Politik interessieren, wäre die Welt ziemlich blöde. Dann hätten wir keinen mehr, der Schauspieler wird und uns einen guten Film liefert. Die Leute sollen schon ihre verschiedenen Interessen haben. Und selbst die Kochsendung finde ich gar nicht so schlecht. Da, wo ich jetzt gerade zu Gast bin, war ein Freund des Hauses, der viel Kochsendung, Rentner Kochsendung guckt, was der uns zusammen gekocht hat, war unglaublich lecker. So gut habe ich im Restaurant selten gegessen. Was ich damit sagen will, ist, Der Vorwurf, der gehört für mich nicht an die Menschen, sondern an die Medien, die es nicht hinbekommen, ein differenziertes Bild zu zeichnen. Ja, ich kann einem Menschen, der sich für Politik nur am Rande interessiert, nicht den Vorwurf machen, dass die Tagesschau Mist berichtet. Der Vorwurf gehört zur Tagesschau. Die Tagesschau müsste ausgewogener berichten. Dann hätte der Mensch auch, dann wäre er kritischer. Aber wenn die Tagesschau einem das Denken abnimmt und die NATO-Schablone vorbetet und er nichts anderes sich anschaut, weil er sich vielleicht für Fußball interessiert oder als Kulturschaffender gerne in Museen geht oder Bilder malt, was völlig wichtig ist auch für die Menschheit, ja, denn ist es die Verantwortung der Medien, und das ist ja die Verantwortung, die wir machen, indem wir diesen anderen Standpunkt zeigen, den Menschen diesen Standpunkt zu zeigen, dass er sich seine Meinung bilden kann und nicht, dass sie von der Tagesschau für ihn gemacht wird. Ja, es ist, wie gesagt, andere sagen, Menschen, Kinders, warum interessiert ihr euch nicht für Chemtrails? Nee, interessiere ich mich nicht für. Mich interessiert Geopolitik. Ja? Und dann wäre es schön, wenn jetzt irgendwo er mal mir ein vernünftigen Artikel geben könnte, wo ich dann beide Seiten mal sehe, dann habe ich es mal gesehen. Und Politik interessiert sich nicht jeder, aber zeig doch beide Seiten. Ja, zeig doch, ja, die USA wollen Maduro weghaben, weil der ein anderes Wirtschaftssystem lebt und weil der auf dem Öl sitzt. Ja. Und darum finanzieren sie Guaido, den haben sie lange vorbereitet, der wurde in Washington ausgebildet und der wurde dann auf Kommando mit Startschuss, mit Unterstützung Washingtons ins Rennen geschickt, um einen Putsch zu veranstalten, um dieses Öl wieder in amerikanische Kontrolle zu bringen. So, dann hast du zwei Seiten. Ja. Und dann kannst du dir überlegen, welche Seite finde ich überzeugender. Das wäre eine gute Nachrichtensendung. Aber diese zweite Seite hast du bei der Tagesschau nicht. Und das ist der Vorwurf, den ich der Tagesschau mache und nicht den Zuschauer.
Beim Heute-Journal auch nicht. Also, das ist halt, ja, beim
Heute-Journal hast du ja nur Kleber.
Ist eigentlich egal, wo es geht. Ja.
Der klebt auch an seinem Sitz, der Kerl. Himmel nochmal.
So, Thomas, wie gesagt, es gibt so viele Themen, über die wir immer sprechen könnten, und ich freue mich jedes Mal, wenn wir, auch wenn du so weit weg bist, über diese Themen sprechen können. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, es gab doch diese Woche diesen schlimmen Absturz an dem Moskauer Flughafen, und das Erste, was ich gelesen habe, war wieder, oder eine der ersten Kommentare war, ja, das war so ganz schlimm, weil die russische Flughafenfeuerwehr hat gepfuscht. Und das ist ja wieder mal typisch für Russland, weil der Flughafen wird von einem Freund, von einem Dudes-Freund von Putin geführt. Deswegen gibt es ja jetzt auch gar keinen großen Aufstand, keinen Ärger. Bei uns wäre das alles ganz anders. Also es wird gar nicht auf die Opfer eingegangen, wie schlimm das ist, sondern typisch Russland. Ja, bei uns wäre das alles nicht passiert. Deswegen meine Frage an dich, was hast du denn mitgekriegt, was da wirklich passiert ist? Gibt es schon nähere Gründe oder gibt es schon nähere Erkenntnisse bezüglich der Absturzursache? Was weißt du denn?
Ja, das mit dem Flugzeug ist eine Sache. Also ich habe auch gesehen, dass die Medien im Westen ein bisschen hämisch berichtet haben, russisches Flugzeug und Flugplatz und weiß ich was. Zunächst mal muss man sagen, die Evakuierung aus dem Flugzeug hat 55 Sekunden gedauert. Das ist sehr schnell. Das ist wesentlich schneller als gefordert. Die Flughafenfeuerwehr war auch sehr schnell da. Also eigentlich kann man denen allen keinen Vorwurf machen. Und auch der russischen Technik nicht. Also im Grunde ist... du als Flieger wirst jetzt gleich sehen, was ich meine. Es ist relativ offensichtlich, dass da wohl die technischen Probleme in der Luft waren. Das heißt, die hatten ein Problem am Triebwerk. Die hatten wohl auch ein Problem mit dem Funkverkehr und sind dann letztendlich zurückgeflogen und haben ihre Landung hingelegt mit einem noch vollen Tank. Das heißt, die haben noch den Sprit nicht ablassen können. So, muss man nochmal hinterher abwarten, was passiert ist, warum das so gekommen ist. Also, und zwar ist Folgendes, das Flugzeug, wie gesagt, war also viel zu schwer für die Landung. Und das sieht man auch, wenn man das Video anschaut, das man im Westen nicht so gerne gezeigt hat. Denn die haben sich ja gleich gefragt, ja, wie kann das denn gleich explodieren und Tank und weiß ich was. Wer das Video sieht, sieht es. Die Landung war sehr hart, das Flugzeug ist mehrmals hoch und wieder runtergekommen und dabei auch mit dem Heck aufgeschlagen und dabei ist der Tank geplatzt. Und das kann man eben sehen, wenn man sich dieses Video anschaut von der Landung aus den russischen Nachrichten. Kommt jetzt gleich die Szene. Da. Nochmal ein Stück zurück. Dumms. Da ist er aufgeschlagen und dann hat er angefangen zu brennen. Ja, okay. Der ist also sehr hässlich aufgeschlagen bei der Landung, hat dabei den Tank aufgeschlagen und dann brannte er. Und das führte am Ende dazu, dass fast die Hälfte der Passagiere gestorben ist, weil die nicht rauskamen, ohne sich vorher eine Rauchvergiftung zu holen und bewusstlos wurden.
Okay.
Ja, also das heißt, wenn wir jetzt mal abwarten müssen, du bist ja auch Flieger. Die Frage ist jetzt, was ist mit dem Flugzeug in der Luft passiert, dass es mit dem Triebwerk Probleme gab, auch mit dem Funk? Warum konnten sie den Sprit nicht ablassen? Dass man ein zu schweres Flugzeug, das vielleicht sich auch noch doof benimmt, weil es ein paar Probleme hat, bei einer Landung zu hart aufsetzt, das kann leider Gottes passieren. Da muss man jetzt abwarten. Aber wie gesagt, weder die Flughafenfeuerwehr konnte was dafür, noch scheint es ein Systemproblem am Flugzeug zu sein, wie bei der Boeing 737, die ja nicht fliegen darf, weil sie eine völlige
Ja,
Fehlkonstruktion ist.
klar. Ja.
Wir müssen jetzt mal abwarten, was dann rauskommt am Ende, woran es lag. Auf jeden Fall, dem Flughafen kann man herzlich wenig Vorwürfe machen. Die waren schnell. Und auch die Evakuierung hat gut geklappt. Für diejenigen, die das Glück hatten, vorne zu sitzen und nicht hinten im Rauch.
Ja, mit hier zu,
So
mir tut es
tragisch das
natürlich um
ist.
all die Opfer leid und deren Familien und
Ja.
Freunde. Bei der Technik ist es so, also wenn man startet, dann hat man ein Gewicht, das Maximum Takeoff Weight. Das ist meistens größer wie das Maximum Landing Weight. Also du startest mit einem größeren Gewicht, wie du bei der Landung haben darfst, weil in der Regel fliegt man ja nicht zurück und landet dann gleich wieder. Und wenn dann wirklich ein Problem sein sollte, dann gibt es ein Ventil, um Sprit abzulassen, aber da kann man nicht 3 Tonnen in 2 Sekunden ablassen wie ein Feuerlöscher, wie so ein Flugzeuglösch, wie so ein Feuerlöschflugzeug, sondern man muss dann wirklich teilweise 2, 3 Stunden fliegen, um irgendwie Sprit abzulassen und das zu verbrennen. Also wenn der da mit einem technischen Problem mit einem zu schweren Flugzeug dann aufgeschlagen ist auf der Bahn, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann alles dann diese Verkettung von unglücklichen Umständen war. Aber ich wollte jetzt halt einfach nur wissen, ob du schon irgendwelche neuen Infos hast, weil du an der Quelle sitzt oder weil du es einfach besser mitkriegen
Nein,
kannst.
also
Und,
die Russen sagen, jetzt wird ermittelt, die Blackboxes sind gefunden, die Zahl der Opfer ist bekannt, die Videos liegen vor und jetzt muss ermittelt werden, was da in der Luft passiert ist, dass das überhaupt zu den Problemen kam.
Gut, lassen wir das Thema mal. Das wird sich zeigen, was dabei noch rauskommt. Das ist halt wieder ein Unglück, wie es viele andere hat. Ich will da auch gar nichts anderes reininterpretieren. Ich wollte nur deine Einschätzung nochmal haben. Thomas, ja, hast du noch irgendein Thema, was dir wichtig ist für diese Woche?
Ja, tatsächlich doch. Und zwar finde ich sehr spannend das Atomabkommen mit dem Iran.
Ach, stimmt, den Iran.
Da
Wir haben
möchte
ja
ich
noch vorhin drüber
ein paar
gesprochen.
Dinge zu
Genau,
sagen,
ja.
ja. Und zwar ist das eine Geschichte, ich zeige vielleicht auch noch mal kurz den entsprechenden Artikel dazu. Der Hintergrund ist ja der, es gab das Atomabkommen, das wurde geschlossen, Trump fand das doof, hat es vor einem Jahr gekündigt und Sanktionen eingeführt. Dann hat die EU gesagt, ja, wir finden das Abkommen aber super und wollen es retten. Das Problem ist, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, dann eben auch entsprechend, also nicht nur die Iran hat sich verpflichtet, sein Atomprogramm einzustellen, die Vertragspartner, die anderen haben sich verpflichtet, die Sanktionen abzubauen und den Handel mit dem Iran wieder zuzulassen, konkret mit Öl und konkret auch Zahlungsverkehr, also Banken. Weil nun die EU so eine Angst vor den Amerikanern hat, stellen sich zwar immer alle Politiker vor die Presse und sagen, wir wollen das Abkommen halten, das kann man jetzt jeden Tag in der Presse lesen. Nur sie tun nichts dafür. Also das heißt, der Zahlungsverkehr ist im Grunde lahmgelegt, weil alle europäischen Banken Angst haben vor amerikanischen Sanktionen, vor den Folgen. Und jetzt hätte die EU eigentlich nur sagen müssen, okay, fein, wir machen die Zahlungsverkehr über die EZB. Fertig. Ja, die EZB wickelt den Zahlungsverkehr mit dem Iraner. Hätte man machen können. Hat man nicht, da hat man Angst, dann hat man eine Sonderbehörde geschaffen, Instex, das ist eine Tauschbörse, da können Sachen verrechnet werden. Aber in dem Augenblick, wo zum Beispiel die EU mehr nach Iran bringt, exportiert, als umgekehrt, geht der Tausch schon nicht mehr auf und man kann nicht verrechnen. Das ist also dann schon, es funktioniert alles nicht. Das ganze System ist Quatsch. Das heißt, die EU hat konkret gegen ihren Teil des Atomabkommens verstoßen, indem sie Handel und Zahlungsverkehr und auch den Ölhandel des Iran nicht unterstützt, sondern sich da hinter den Amerikanern versteckt. Der Iran hat sage und schreibe ein Jahr gewartet, bevor er jetzt reagiert und hat zwei kleine Teile des Abkommens mal ausgesetzt und gesagt, liebe EU, jetzt mach doch mal. Ja? Und es ist ja nicht bloß so, dass die Amerikaner dieses Abkommen gekündigt hätten einseitig, weil das geht gar nicht. Das Abkommen selbst darfst du nicht kündigen einseitig, das ist gar nicht vorgesehen. Das heißt, die Amerikaner haben es gebrochen. Und mehr noch, dadurch, dass das Abkommen über den UN-Sicherheitsrat in einer Resolution ratifiziert wurde, ist es Teil des Völkerrechts. Und das heißt, die Amerikaner haben nicht nur einen Vertrag gebrochen, sie haben Völkerrecht gebrochen. Und das konnte man bei der Tagesschau 2015, 2018, vor einem Jahr, als die Amerikaner sich entschieden haben, so das zu tun, noch lesen. Ja, das heißt, da konnte man sehen, Dass die USA dieses Abkommen jetzt einseitig aufkündigt, ist ein klarer Verstoß gegen eine gültige UN-Resolution. Es ist ein Bruch geltenden Rechts. Wir reden also, wenn die Medien heute gerne von dem einseitigen Ausstieg der USA reden, den sie ja irgendwie auch doof finden, dann redet aber keiner davon, es ist ein eindeutiger Bruch des Völkerrechts. Und wenn die EU jetzt ihre Verpflichtung aus dem Abkommen nicht umgesetzt hat, und das hat sie nicht, dem Iran macht keiner Vorwürfe, der hat alles umgesetzt. Wenn die EU aber nicht umsetzt, ja, liebe Freunde, dann reden wir auch von einem Völkerrechtsbruch der EU. Mhm. Und jetzt unter diesem Aspekt mal die Nachrichten lesen, wenn jetzt die EU vom Iran fordert, der nur zwei kleine Bestimmungen des Abkommens mal ein bisschen lockerer sieht jetzt und gesagt, ich nehme es auch sofort zurück, wenn ihr endlich mal auch, bitteschön. Dann mal die Politiker-Aussagen anschauen, die jetzt alle sagen, wir fordern den Iran auf jeden Fall das Abkommen und Ultimaten an unsere Adresse lehnen wir ab. Mhm. Ja? Mhm. Das Ultimatum heißt, erfüllt eure völkerrechtlichen Verpflichtungen, zu denen ihr euch verpflichtet habt, liebe EU. Ja. Ja, wenn der Iran darauf hinweist, dann sagen sie, Ultimaten lehnen wir ab. Jawohl.
Vor allem, wir hören ja ziemlich krasse Töne aus Israel von seitens der erzkonservative Regierung in Israel. Also Netanyahu ist fleißig am Poltern gegenüber dem Iran. Ich beobachte das schon gespannt, was da sich jetzt entwickelt, ob die nicht wirklich mal so einen Preemptive Strike machen und sagen, so jetzt schlag mal einfach mal zu, weil wir genügend politisches Momentum hinter uns haben und hauen dann einfach mal drauf auf irgendwelche Anlagen. Wäre ja nicht das erste Mal, ne?
Ja, das ist schwierig. Also, wie gesagt, jetzt haben die Amerikaner schon mal einen zweiten Flugzeugträger dahin gebracht. Mhm. Das ist auch selten. Der Punkt ist anscheinend, das ist jetzt spekulativ, aber wenn man so die Meldung verfolgt, sieht das so aus, dass Pompeo und Bolton, also US-Außenminister und Sicherheitsberater, am liebsten lieber heute als morgen dann Krieg führen würden. Die Israelis sowieso, die wollen das seit Jahren. Aber Trump ist da wohl nicht so richtig dafür. Und jetzt ist eben die Frage, wie man Trump davon überzeugen kann. Die anderen, sie haben starke Basis in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien selber würde auch wohl gerne mal den Iran in seine Schranken weisen. Und Saudi-Arabien hat auch eine der größten Armeen der Welt. Jetzt haben sie zwei Flugzeugträger dazu gezogen, die Israelis stehen Gewehr bei Fuß. Aber das Problem ist, die Iraner sind nicht die Iraker. Die Armee hat ein bisschen mehr Bombs im Iran. Und die haben wohl auch vernünftige Flugabwehr. Die haben von den Russen einiges gekriegt. Das heißt, so wie früher, so mit Flugzeugen rüber und wir sind unverwundbar, das könnte im Iran nicht so einfach werden, das wird teurer. Muss man abwarten. Natürlich hat der Iran keine Chance, aber ein Krieg gegen den Iran würde wesentlich verlustreicher werden als der Spaziergang durch den Irak. Mhm. Ist ganz schwieriges Thema. Auf Messerschneide und im Grunde seit Jahren. Also die Israelis wollen am liebsten den Iran weghaben, wollen da am liebsten rein. Dazu brauchen die Israelis Überfluggenehmigung von Saudi-Arabien und Luftbetankung von den Amis. Ob die Iraner das dann einfach so hinnehmen, weil die Iraner können ja immer noch mal kurz die Straße von Hormuz verminen, in so einem Fall, wenn sie mit dem Rücken an der Wand sind. Und das würde bedeuten, dass der gesamte Ölexport aus dem Persischen Golf stillsteht. Also das Thema ist hochkomplex. Wenn da jemand angreift, der Iran kann auch reagieren. Also selbst wenn der Iran chancenlos verliert, den Persischen Golf verminen, das kriegen sie noch hin.
Ja, ja.
Und das würde wahrscheinlich Wochen dauern, bis das frei ist. Und das dann frag mal den Ölexport und so weiter, was das dann macht.
Ja.
Also es ist ein ganz heißes Thema.
Heißes Thema, heißes Eisen. Es lohnt sich auf jeden Fall hinzugucken. Ich weiß ja, dass du weiter fleißig hinschauen wirst und fleißig drüber schreiben wirst. Wann bist du wieder in St. Petersburg?
Ja, ich hoffe, unsere nächste Sendung findet wieder aus Petersburg statt. Das ist jetzt so nach Plan hoffentlich in einer Woche.
Aus deiner Küche?
Ja, wie gesagt, zum Iran nochmal ganz kurz, weil es mich einfach wirklich ärgert. Ich bitte wirklich jeden, auf die Medien zu achten, weil was da jetzt passiert, ist Folgendes. Es ist so diese unglaubliche, das ist ja nicht mal Doppelmoral. Das ist wirklich schon, ja, Verlogenheit. Wenn die EU-Politiker sich immer hinstellen und sagen, wir wollen das Abkommen erhalten, sie machen keinen Finger krumm dafür, was ein Völkerrechtsbruch ist.
Ja, ja.
Und wenn der Iran jetzt nach einem Jahr Geduld, wo er wirklich das gesessen hat, sich alles hat gefallen lassen, mal sagt, ja Leute, aber jetzt macht doch mal, 60 Tage habt ihr noch, dann sagen die und sind ganz entrüstet, wie man ihnen ein Ultimatum stellen könnte. Also man muss sich mal vorstellen, die EU-Politiker, die jetzt gegen den Iran meckern, die meckern, weil jemand sie ultimativ auffordert, einen Vertrag zu erfüllen, den sie unterschrieben haben. Also es ist so pervers, sorry, anders kann ich es nicht sagen. Aber okay, sonst ja, ich möchte gerne zurück nach Petersburg und nur über das Thema habe ich mich wirklich aufgerichtet.
Ja. Ja, Thomas, ich danke dir für deine Zeit, ja, und wir haben es geschafft, trotz aller technischen Widrigkeiten, dass nämlich gerade die Mikrohalterung eine Minute bevor wir angefangen haben, noch den Geist aufgegeben hat, ja. Und
Wir hatten.
auch nochmal ein kleiner Hinweis, der kundige Zuschauer weiß natürlich, wo ich jetzt bin. Ich sitze wieder im kleinen Kämmerlein in München und hinter mir die berühmt-berüchtigte Fototapete gibt es beim Hornbach für 1980, wollte ich nochmal dazu sagen, ja. Kann man sich die Tapete reinziehen? Ist also wirklich sehr schmackhaft, sehr schmückend. In diesem Sinn, Thomas,
Ja, warte mal, ich mache dann auch noch mal ganz kurz. Also,
ich brauche
ja,
deine Brille
ich, wie
nochmal.
gesagt, ja, die Brille auch, genau. Also, und ich bin jetzt, wie gesagt, im Augenblick inkognito bei Gesprächen ganz woanders. Ich mache mal einen Seitenblick. Es ist auch ganz hübsch da, wo ich bin. Wer wird
Okay,
mich.
zeig mal nochmal, zeig mal nochmal. Ich habe es gerade jetzt auf Großbild. Ah, okay, das sieht jetzt nicht nach Sibirien aus, wo du bist, okay?
Nein, das sieht nicht nach Sibirien aus. Es könnte die Krim sein, zum Beispiel.
In diesem
Ist es
Sinn.
aber nicht. Also egal. Ich habe, wie gesagt, zu tun. Ich habe jetzt gerade viele Meetings gehabt, interessante etc. Ich musste mal ein bisschen durch die Welt. Gott sei Dank ohne Hotelkosten. Ich konnte immer irgendwo bei Freunden übernachten. Das war dann ganz nett. Ja, wie
Alles
gesagt, von mir
Gute.
liebe Grüße. Beim nächsten Mal habe ich hoffentlich wieder vernünftige Bildqualität hier. Ich sitze hier im Schatten, während draußen die Sonne. Deshalb ist alles vom Licht ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass der Ton im Mikrofon war nicht vom Wind allzu sehr gestört. Improvisieren ist alles, aber wir haben es geschafft. Und wenn man bedenkt, dass wir eine Stunde gebraucht haben, um das Setup heute hinzukriegen.
Und die 4 Stunden, die ich gestern mit unserem Techniker hier rumgemacht habe, wegen Ton, also Hut ab vor allen Bloggern, die das einfach immer so raushauen. Ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Also ein Gruß an alle lieben Kollegen, einen Gruß an alle Menschen, die uns zugeschaut haben und die eingeschaltet sind und eingeschaltet bleiben. Wir bleiben dran. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal bei Tacheles wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute, Servus, tschüss.
Sonnige Grüße, alles Gute.
Ciao.